Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Heute melden wir uns wieder aus dem Studio der COMT, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind Dr. Simone Behrens und
Dr. Lydia Kogler
vom Standort Tübingen und wir moderieren heute als Early Career Scientists, also ECS, den Podcast Inside DZPG Mind Matters. Wir interviewen für Sie und euch ECS aus allen Standorten zu sich und ihrem beruflichen Engagement und auch zu ihrer DZPG-Forschung. Heute haben wir Dr. Adrian Kind aus Berlin zugeschaltet. Adrian, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir nehmen diese Folge am 5. Dezember auf und wollen heute über die Forschung von Adrian Kind sprechen. Adrian ist Psychotherapeut in Ausbildung und arbeitet in der Psychedelic Substance Research Group an der Charité Berlin. In Berlin hat er Psychologie an der International Psychoanalytic University und Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin studiert. Promoviert hat er im Fach Philosophie zum Thema Extrospektion. Und das hast du uns gerade schon erklärt. Da ging es darum zu verstehen, wie PsychiaterInnen eigentlich mentale Vorgänge in den Köpfen der Patienten für sich nachvollziehen und verstehen können. Und du sagtest, du hast es dir vor allem am Beispiel von diagnostischen Entscheidungen angeguckt.
Ja, genau.
Du hast gesagt, dass du nach wie vor eigentlich interdisziplinär arbeitest und aktuell insbesondere tätig bist in einem Projekt zu psychedelischen Transformationen. Und du hast uns verraten, dass du in diesem Zusammenhang gerade letzten Monat im November einen Preis erhalten hast, nämlich den DGPPN-Preis für Philosophie und Ethik in der Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Möchtest du uns ein bisschen genauer beschreiben, wofür du diesen Preis bekommen hast?
Ja, sehr gerne. Ich habe den Preis für einen Artikel bekommen, den ich in diesem Jahr auch veröffentlicht habe in der Zeitschrift Neuroethics. Und der Artikel heißt A Faithful Response to the Comforting Delusion Objection. Überleg gerade, ja gut, übersetzen muss man es ja nicht, glaube ich. Und da beschäftige ich mich auf philosophischer und ethischer Ebene mit einer Fragestellung, die mich auch empirisch in dem Projekt beschäftigt, in dem ich im Moment arbeite, nämlich inwiefern der Einsatz psychedelischer Substanzen in der Behandlung in der Psychiatrie ethisch problematische Folgen haben könnte aufgrund der psychischen bleibenden Veränderungen, die dadurch eintreten. Wenn man sich nämlich anschaut, was die psychedelischen Erfahrungen machen, ist es nicht nur so, dass im besten Fall bei Patienten und Patientinnen die Symptomatik irgendwie besser wird, sondern was man auch beobachtet, sind bleibende Persönlichkeitsveränderungen und auch, dass Personen dazu neigen, gewisse Einstellungen zu entwickeln, die auch zeitlich stabil bleiben. Also ihr hört manchmal von Leuten, die die Substanzen nehmen, dass sie danach so etwas sagen wie, ich habe den Eindruck, alles ist irgendwie miteinander verbunden, niemand ist jemals wirklich alleine und dass das eine Haltung ist, die die Menschen dann auch noch Monate und Jahre nach der Erfahrung beibehalten. Und das ist natürlich keine einfache Sache, wenn man sagt, wir geben den Leuten Substanzen, die helfen ihnen vielleicht bei ihrem psychiatrischen Problem, aber die verändern auch ihr Weltbild. Sollten wir das machen? Ist das ethisch irgendwie vertretbar? Oder ist alles, was wir da eigentlich machen, den Leuten sozusagen comforting illusions verschaffen? Da gibt es so ein Gedankenexperiment, das haben viele auch in der Philosophieunterricht in der Schule, nämlich die Frage, wenn man sich quasi an die Matrix irgendwie anschließen könnte, an so eine Maschine, die einem nur gute Gefühle macht, man hat nie wieder Hunger, leidet nie wieder Schmerz und so weiter und so fort, sollte man das tun? Die meisten Leute haben die Intuition, nee, irgendwie sollte man das nicht machen. Und dann gibt es den Vorwurf gegen die Psychedelika-Therapie, naja, aber macht ihr das nicht irgendwie so ein Stück weit? Also ihr schließt sie nicht dauerhaft an eine Maschine an, aber ihr verschafft denen Erfahrungen, die ihren Blick auf Dinge im Leben so verändern, dass das möglicherweise den Leuten besser geht. Aber es ist ein Stück weit auch was Manipulatives. Und vor allem schaden wir ihnen damit als rationalen Subjekten, weil wir ihnen dann möglicherweise dazu führen, dass sie Meinungen haben, die sie selbst gar nicht so entwickelt hätten über das rationale Nachdenken. Das ist ein großes ethisches Problem für die Behandlung.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, das sind ja Fragen, die du da formulierst, die eigentlich für das gesamte Feld der sogenannten Enhanced Psychotherapy zutreffen, also auch für Neuromodulation oder den Einsatz von immersiver virtueller Realität oder was auch immer es da noch alles so gibt. Ja, wahrscheinlich könnte man für alle diese Richtungen sagen, man müsste über diese ganz grundlegenden philosophischen Fragen nochmal genauer nachdenken. Hast du das Gefühl, das wird gemacht oder ist das eben genau das Ziel von Projekten, wie du sie da hast, diese Lücke ein bisschen mehr zu füllen?
Ich bin mir nicht sicher, wer inwieweit gerade in der Neuromodulation oder im VR-Einsatz darüber nachdenkt. Deswegen kann ich an der Stelle dazu leider nicht so viel sagen. Es ist zumindest nicht so nimmt keinen so zentralen Stellenwert ein, dass ich es bis jetzt mitbekommen hätte. Was jetzt aber auch nur bedingt was heißt, weil das nur meine Perspektive ist. Für den Bereich der Psychedelika und der psychedelika-gestützten Therapie glaube ich schon, dass das nicht genug bedacht wird, weil dieser Vorwurf dieser Comforting Delusion schon in den gegenwärtigen Debatten, glaube ich, einer der, wenn nicht der zentrale Einsatz gegen den Einsatz dieser Substanzen in der Psychiatrie ist. Und das heißt, wir müssen uns, denke ich, ernsthaft damit auseinandersetzen und vielleicht auch ihn ernsthaft mit einbeziehen in die Empfehlung dieser Behandlung am Ende, wenn wir keine guten Gegenargumente finden.
Und findet ihr gute Gegenargumente oder was glaubst du, also wie weit müsste man es jetzt weiter durchdenken, um in dieser Hinsicht zu einer Art Ergebnis zu kommen?
Also was ich in dem Textversuch habe, ist ein Gegenargument zu formulieren, das ganz kurz darauf hinausläuft, dass diese Einstellungsveränderung, die wir bei Leuten finden, sehr häufig zumindest keine Überzeugung im Sinne von Beliefs sind, I believe that so und so, sondern dass die Menschen etwas entwickeln, was eher vergleichbar ist zu so religiösen Einstellungen. Auf Deutsch sagen wir für beides Glauben. Das Englische unterscheidet ein bisschen besser zwischen Belief und Faith. Und dass die Leute sozusagen Faiths entwickeln. Aber wenn ich Faith in etwas habe, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich glaube, dass das auch wahr ist, sondern ich kann auch Faith in etwas haben, ich kann sagen, I have faith that I will get another position at university, ohne dass ich glaube, dass das hundertprozentig wirklich so sein wird. Und dadurch macht das nicht so einen großen epistemischen Schaden, würden die Philosophen sagen, also so einen großen Schaden an meinem rationalen Weltbild. Und wenn das so wäre, wie ich sagen würde, dann wäre dieses Argument nicht mehr so schlagend. Und da gibt es sicherlich wieder auch Gegenargumente gegen das, was ich da formuliere. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Debatte fortsetzen, wenn wir, und damit ist ja, glaube ich, relevanten Wahrscheinlichkeit zu rechnen, diese Substanzen nach und nach Teil der Versorgung im deutschen und europäischen Gesundheitssystem werden. Und das machen wird, dass Menschen psychische Veränderungen erleben. Und wir sollten vorher darüber nachdenken und nicht erst, wenn die Substanzen da sind und Klinikerinnen und Kliniker damit konfrontiert sind, dass diese Veränderungen auftreten.
Also es geht gar nicht so sehr darum, wirklich die Entscheidung zu treffen, sondern eher die Argumente und die Gegenargumente transparent zu sammeln und gut zugänglich zu machen.
Ja, damit, ich stelle mir das vor, wenn man einem Patienten eine Intervention zuführt und der erzählt einem hinterher, berichtet einem über starke Überzeugungsveränderungen, wo man sagt, das, was da an Überzeugung berichtet wird, passt jetzt nicht so ganz mit dem sonstigen Weltbild des Patienten zusammen, so wie er das jetzt berichtet hat, kann man sich ja schon fragen, ist das verantwortlich, was ich da getan habe? Habe ich dem Patienten da, habe ich da irgendwas gemacht, was ihm irgendwie schadet oder ihn verändert auf eine Art und Weise, wie ich das als Medizinerin oder Psychologe vielleicht lieber nicht machen sollte? Greife ich da zu sehr in seine Persönlichkeit ein? Kann mir vorstellen, dass man sich die Frage stellt, wenn Patienten oder Patientinnen auf einmal ganz andere Überzeugungen anfangen zu berichten, nachdem sie eine Substanz bekommen haben. Und das bleibt auch so Wochen und Monate danach. Und das reflektiert zu haben, warum das so ist und ob das wirklich ethisch ein Problem ist oder auch nicht, kann, glaube ich, eine gewisse Sicherheit und Klarheit auch für den klinischen Alltag schaffen und auch für die Ethik der Forschung rund um diese Substanzen.
Wie ist das in dieser Forschung? Wir arbeiten am DZPG ja viel partizipativ, also zusammen mit ErfahrungsexpertInnen, die die Störung aus der Eigenansicht kennen, aber auch mit KlinikerInnen. Ist das auch eine Art von Forschung, die partizipativ gestaltet wird oder ist es andersrum vielleicht was, wo das DZPG in diese Art von Forschung reinwirken könnte, um das partizipativer zu gestalten?
Also konkret die Forschung, die wir im Projekt machen, im Psychedelic Transformation in dem Projekt. Das ist ein Projekt hier in Deutschland mit Projektkolleginnen in Taiwan, die sich dass wir uns das kulturübergreifend auch anschauen können. Dafür machen wir Interviews sowohl mit Klinikerinnen, die diese Substanzen verwenden, mit Patientinnen vor, während und nach den Behandlungen, die diese Substanzen bekommen und auch mit Leuten, die Recreational Use, also außerhalb des medizinischen Settings, machen, um Eindrücke aus allen Perspektiven zu bekommen. Also ich würde schon sagen, dass das vielleicht nicht ganz, aber im Geiste des PPI durchgeführte Datenerhebung ist, die wir da machen mit diesen Interviews, die wir dann auch qualitativ auswerten möchten. Und ich glaube, dass das ein Thema wäre, was auch wirklich sehr gut, also diese Psychedelic Augmented Therapy Thematik auch sehr gut zu Bereichen des DZPG wahrscheinlich passen würde und es da auch viele interessante Kooperationsmöglichkeiten gibt innerhalb der DZPG.
Ja, super. Der Preis von der DGPPN, von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie? zeigt ja auch die Bedeutung, die dem Thema zugeschrieben wird. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Dankeschön.
Und weist eigentlich auch mit deinem Forschungsprojekt darauf hin, auf die Bedeutung von unerwünschten Nebenwirkungen, die einfach bei Therapie auch auftreten können. Und dass das mit erfasst wird, auch in Kooperation mit PPI und ErfahrungsexpertInnen. Finde ich also eigentlich ganz schön und ganz toll, dass das auch im DZPG aufgegriffen wird. Kannst du uns vielleicht inhaltlich nochmal kurz erzählen, was du in deinem Projekt zur Enhanced Psychotherapy aktuell machst und wie das mit dem DZPG in Zusammenhang steht?
Also das jetzige Projekt ist eines, das durch ein Förderformat für taiwanisch-deutsche Projekte gefördert wird von der DFG und der entsprechenden Partnerorganisation in Taiwan und ist, soweit ich im Bilde bin, ist an der Charité situiert und insofern an einer DZPG-Institution. Und was uns interessiert in diesem Projekt, ist uns genau anzuschauen, welche transformativen Erfahrungen Patienten und Patientinnen, die Psychedelika bekommen und auch andere Substanzen, die psychedelische Wirkung haben können bei gewissen Dosierungen, zum Beispiel Ketamin, welche Erfahrungen die machen. Und uns interessiert insbesondere, inwiefern diese Erfahrungen sich mit den Erwartungen decken oder durch die Erwartungen der Patienten möglicherweise auch mit beeinflusst werden. Ein Grundgedanke bei transformativen Erfahrungen ist, dass wir, bevor wir eine transformative Erfahrung machen, gar nicht so richtig sagen können, ob wir die gut finden werden oder nicht, weil wir uns schwer vorstellen können, wie es sein wird, diese Erfahrung gehabt zu haben. Also ich kann mir beispielsweise auch sehr schwer vorstellen, wie es wahrscheinlich wäre, eine total neue Frucht zu essen, die noch niemand auf der Welt gegessen hat und die niemand kennt. Das kann man mir dann erzählen, aber ich kann mir den Geschmack vielleicht nicht vorstellen. Das hat eine Qualität, die kenne ich vielleicht gar nicht. Und wir gehen davon aus, dass es auch sehr schwierig ist, wenn man noch nie eine psychedelische Erfahrung gehabt hat, zu wissen, wie das sein wird. Also wenn ich jemanden, dein Selbst wird sich auflösen und du wirst das Gefühl haben, aufzuhören zu existieren möglicherweise, kann ich mir beispielsweise schwer vorstellen. Aber die Frage ist ja, wie kann man einen Informed Consent von jemandem bekommen, wenn man möglicherweise die Kriterien von Informed Sein gar nicht richtig erfüllt? Wenn ich der Person einfach etwas schildere, aber die Person versteht die Implikation dessen möglicherweise nicht richtig oder kann sie gar nicht richtig verstehen aufgrund der Erfahrung, um die es geht. Welche Kriterien sollten wir dann anlegen, um von Informedness zu sprechen? Und das Problem stellt sich möglicherweise besonders bei Behandlungen, die transformative Erfahrungen machen, zum Beispiel psychedelische Behandlung. Und da wollen wir so ein bisschen dran arbeiten, indem wir vor den Behandlungen und nach den Behandlungen mit den Patienten sprechen, wie sich sie auch fragen, was hätten sie gerne vorher gewusst? Zum Beispiel jetzt im Nachhinein, wenn wir zurückdrehen könnten. Und das sind Dinge, mit denen wir hoffen, für den deutschsprachigen Raum was rauszufinden, was auch Guidelines möglicherweise gut beeinflussen kann. Und wir haben die Projektleitung Kollegen und Kolleginnen in Taiwan, Karen Yan, eine Philosophin in Taipei, die das Gleiche dort macht mit Kollegen und Kolleginnen, damit wir auch einen Kulturvergleich haben, um erstmal einen Hinweis darauf zu haben, ob das generell Erfahrungen sind, die man mit diesen Substanzen macht oder ob es möglicherweise auch kulturelle Unterschiede gibt. Und wir darauf besonders achten müssen.
Informed Consent, wir sprechen davon in der Forschung, wenn wir die Einwilligungen der ProbandInnen einholen, dass sie darüber informiert wurden und auch quasi informierte Entscheidungen treffen können, an der Studie teilzunehmen.
Und vielleicht auch ergänzend dazu, wird dann später auch im Einsatz eine Rolle spielen, nicht? Also wenn wir Patienten sagen, möchten sie das trizyklische Antidepressivum nochmal probieren oder möglicherweise das LSD wäre bei Ihnen mittlerweile auch indiziert. Auch da werden die Leute ja fragen, was ist der Unterschied, was macht das denn? Und auch, ne, auch da kommt der Informed Consent dann als Aufgabenstellung mit rein, denke ich.
Was sind denn da in diesem Bereich Hürden oder Hindernisse im Projekt, die entweder aufgetreten sind oder die du noch antizipierst?
Also ich denke, ein wesentliches Problem ist das Problem, dass in vielen Projekten, wo empirische Daten gesammelt werden müssen und man keinen großen zentralen Punkt hat, wo man die Daten sammeln kann, sondern wenn man dezentral arbeitet. Also bei vielen Akteuren, bei vielen Sites versucht, Daten zu bekommen, dass es natürlich immer eine Herausforderung ist, Leute zur Mitarbeit zu bewegen und auch plausibel zu machen, warum das wichtig und im Endeffekt für Patientinnen, aber auch für Mitarbeiter im Gesundheitssystem eine Rolle spielen wird, diese Forschung. Und das kann manchmal herausfordernd sein, vor allem, weil es nicht darum geht, dass die Leute in 10 Minuten einen Fragebogen beantworten, sondern wir müssen einen Raum schaffen, dass man eine Dreiviertelstunde Zeit hat, miteinander für Interviews zu sprechen. Und es ist natürlich auch nicht leicht, Patienten und Patientinnen, die einen Leidensdruck haben, die viele andere Probleme in ihrem Leben haben, für ein Pre-Within und ein Post-Interview durchgängig zu gewinnen, da gibt es Dropouts. Also wie häufig ist das Datensammeln eine Herausforderung, der wir uns versuchen, so gut wir können, da auch zu stellen und wo wir auch gute Fortschritte machen. Und sonst würde ich fast sagen, hat es viele überraschende und bereichende Wendungen, weil wir Fragen stellen, wo wir manchmal das Gefühl haben, wir ahnen, was die Antworten sein können, aber dann tauchen ganz, ganz neue Themen in diesen Fragen auf. Beispielsweise, wenn Patienten oder Patientinnen auch über die ausführliche Nutzung von Chatbots berichten, die sie im Kontext ihrer Behandlung einsetzen. Ein Thema, was jetzt nicht unseres ist, aber was in den Daten auch immer wieder auftaucht und natürlich auch sehr interessant ist und dann ergänzen und Nachfolgefragen explorativ in den Raum stellt, die man hoffentlich nachgehen kann in Zukunft. Da wir auch noch in der Datenerhebung sind im Projekt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn es Kollegen oder Kolleginnen gibt, die zuhören oder auch Patienten und Patientinnen, die entweder mit Ketamin oder mit psychedelischen Substanzen behandelt wurden oder Erfahrungen gemacht haben und Lust hätten, an einem Experteninterview oder auch an einem Interview als substanzerfahrene Person teilzunehmen. Dann können Sie sich gerne melden.
Ja, sehr spannend. Vielleicht kannst du im Sinne des partizipativen Forschungsgeistes noch in Aussicht stellen, dass das, was ihr da hört in diesen Experteninterviews, nicht einfach nur als Daten von euch verwendet wird, sondern direkten Einfluss hat auf Anschlussfragestellungen, denen ihr euch widmet, wenn es so ist?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, auch wie unterschiedlich die Perspektiven und Erfahrungen von Kollegen und Kolleginnen sind, die möglicherweise auch aus unterschiedlichen therapeutischen Gruppen kommen, sage ich mal. Und das zusammenzubringen, also auch die Perspektive von Pflegenden und Pflegekräften, von Ärztinnen und Ärzten, Psychologen und Psychologinnen, die ganz andere Kontakte zu den Patienten haben und auch ganz andere Erfahrungen schildern. Und das am Ende mal salopp gesagt zusammenzubauen sozusagen und ein Gesamtbild zu bekommen, was diese ganzen Erfahrungen sind, ist, glaube ich, auch für alle Leute, die da beteiligt sind, wirklich kann interessant sein.
Und hier mal kurz einzugreifen, da es im Podcast ja hier auch um Vernetzung im DZPG gibt. Vielleicht bist du auch darüber informiert, dass ja auch übers DZPG teilgefördert hier eine Ketaminstudie in Tübingen und Jena und auch noch mit potenziell weiteren Standorten im Laufen ist. Also falls wir uns da vernetzen sollten, nachdem ich in dem Projekt involviert bin, können wir das auch gerne machen.
Das würde mich sehr freuen.
Das macht ihr dann im Anschluss? Du kennst ja Adrians E-Mail-Adresse schon, ganz vorbildlich, wie es gedacht ist.
Genau, ja. So machen wir das.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass ich als Gast hier sein durfte und danke, dass ihr das macht. Es ist wirklich schön, darüber auch mehr von den Early Career Scientists mitzubekommen und zu erfahren, wen es denn da überhaupt so gibt, auf eine andere Art als irgendwie rumzuklicken auf den Seiten der verschiedenen Institutionen.
Lieber Adrian, vielen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit und den neuen interdisziplinären und etwas anderen Blickwinkel von ECS im DZPG. Wenn Menschen jetzt mit dir Kontakt aufnehmen wollen, dann erreichen sie dich einfach über die E-Mail-Adresse der Charité, die wir auch in den Shownotes verlinken. Danke, Adrian. Das war die heutige Folge von Inside DZPG Mind Matters.
Danke.